Ach ja, genau. Ja, ich hatte irgendwie am Ende des Gottesdienstes den Fehler gemacht, Sören zu fragen, was ich denn jetzt machen soll. Und Sören sagte, tanzen. Und dann bin ich so ein bisschen unmotiviert auf und ab gehüpft. Und dann hieß es irgendwie, nein, du musst irgendwie Disco Fox tanzen. Und ich dachte, scheiße, was ist denn Disco Fox? Und dann hat Wolfgang natürlich irgendwie auch irgendwo ein Disco Fox Lied gefunden. Und dann musste ich noch mit Mutter Stine tanzen, was hervorragend natürlich war. Dann überlegt, ich sollte vielleicht Tanzlehrer werden. Aber es war auf jeden Fall extrem lustig. Also vielen Dank auf jeden Fall irgendwie für all die Wertschätzung. Und ich will das auf jeden Fall auch nochmal unterstreichen, was Heiko gerade sagte. Also Personenkult zackt echt sowas von. Das geht überhaupt nicht. Also wenn ich hier irgendjemanden erwische, der mit Personenkult anfängt, dann gibt's richtig Ärger. Ich musste gerade an so eine Geschichte irgendwie von Karl Barth denken, also großer Schweizer Theologe. Irgendwie, man redet heute noch vom Barthianismus und irgendwie also ein total berühmter Typ. Und als es so gerade anfing, irgendwie, dass er so verehrt wurde, hat er mal einen von seinen Studenten beiseite genommen und hat gesagt, hey, ich habe gehört, es gibt hier so ein paar Barthianer und ich wollte ihm bloß mal sagen, das können Sie auch Ihren anderen Kommilitonen sagen, dass ich kein Barthianer bin und ich auch keiner werden würde. Und genau das trifft es eigentlich auch. Also ich hoffe, dass es nicht irgendwo einen Storchianismus gibt irgendwie. Und wenn es doch einen gibt, dann bin ich garantiert der Letzte, der dem beitritt. Und dann hoffe ich auch wieder, dass ich mir etwas von der Angry Young Man-Haltung bewahren kann, von der Wolfgang gerade gesprochen hat. Und den eigenen Götzen zu zerstören, ist immer super. Also von daher, irgendwie, es stimmt definitiv, was Heiko gesagt hat. Das ist ja irgendwie alles wir. Also es gibt nicht irgendwie eine einzelne Person, die irgendwie sowas auf die Beine stellen kann. Denn Gemeinde ist ja mehr als Predigt. Also ist irgendwie ja noch ganze Finanzbereiche und sowas und ich habe keine Ahnung von Finanzen. Ist irgendwie super viel Verwaltung ist in so einem Laden hier drin. Irgendwie ist es so viel Seelsorge und Betreuung drin. Irgendwie alles auch wieder Dinge, die ich überhaupt nicht mache. Es sind so viele Partys und ich bin, glaube ich, die ersten, weiß nicht, 10 Jahre davon war ich auf nicht einer einzigen Party. Also es ist unheimlich viel Arbeit, wie was hier drin steckt und geleistet wird. Und damit habe ich echt tatsächlich überhaupt gar nichts zu tun. Also von daher ist es irgendwie eine einzelne Einzelgabe und die bringt sicherlich auch nicht alles. Wolfgang, dürfte ich dich bitten, mir das nochmal irgendwie per Mail zu schicken, so dein Wunsch, weil ich glaube, ich werde da nochmal irgendwie etwas drüber nachdenken. Ich auch manchmal irgendwie denke, dass ich von einem unzufriedenen, jungen Menschen, der die Welt verändern wollte, so langsam irgendwie zu einem etwas zu seriösen Spießer werde. Und würde da auch irgendwie gerne es hinkriegen, in Würde zu altern und mir so ein paar Ideale meiner Jugend auch noch irgendwie zu bewahren und nicht irgendwann völlig im Mainstream unterzugehen. Also du bist jetzt auch dafür verantwortlich, falls ich im Mainstream untergehe, dann reich mir eine rettende Hand und hol mich da irgendwie wieder raus. Ja? Okay, wir sind gerade in einer Predigtreihe, deswegen setze ich jetzt auch meine Mütze wieder auf Predigt um, dann könnt ihr mich auch irgendwie viel besser sehen. Und wir unterhalten uns ja schon seit Anfang des Jahres eigentlich darum, Gott um seiner selbst willen zu lieben. Und es hatte Sabrina vor 3 Wochen mittlerweile, da ist sie, eine gute Frage aufgeworfen, hat also gepredigt und hat gesagt, ja, Gott um seiner selbst willen lieben, da fängt ja eigentlich das Problem schon an. Wer ist denn eigentlich überhaupt Gott? Und ich bin irgendwie sehr innerlich drauf angesprungen auf die Frage und habe mir die dann auch irgendwie selber gestellt. Also man redet unheimlich viel von Gott, aber wer ist Gott eigentlich? Und es ist unheimlich schwer zu definieren, wie was denn dieser Gott eigentlich ist, an den wir glauben und wer das ist. Und wir gehen davon aus, dass es ein persönlicher Gott ist, mit der uns durchs Leben begleitet, der mit uns redet, sich in unserem Leben zeigt. Aber es ist echt schwer, irgendwie zu sagen, wer das denn irgendwie eigentlich genau ist und wie er sich jetzt abgrenzt, so zu dem Gott, an den viele Leute nicht glauben oder zu den unendlich vielen anderen Göttern, die es in dieser Welt auch gibt. Und so habe ich mir gedacht, ich guck doch einfach mal in die Bibel und guck mal, was die jetzt dazu sagt, wer Gott ist. Und habe mir dann noch vorgenommen, ganz am Anfang anzufangen. Erste Buch Mose habe ich letztes Mal angefangen und würde gerne bis Offenbarung 1 kommen. Keine Sorge, es wird jetzt keine ewig lange Predigtreihe. Es werden wahrscheinlich so 4 Teile oder sowas werden, vermute ich ungefähr. Und jetzt heute ist der 2. Teil. Ich werde das nochmal eben zusammenfassen, was beim letzten Mal war. Auch weil ich euch dieses schöne Bild von Schnorr von Karosfeld nochmal zeigen möchte. Letztes Mal ging es um den Schöpfergott. So die erste Offenbarung Gottes im Alten Testament ist, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und für viele Leute ist das so der Gott, den sie kennen. Also man geht irgendwie durch den Wald und auf einmal hat man das Gefühl, das kann doch alles gar nicht aus Zufall da sein. Und man beschließt, ich werde jetzt an Gott glauben. Man weiß nicht besonders viel über diesen Gott und wie einfach nur, dass er vielleicht am Anfang mal das Universum angestoßen hat und sich dann wieder daraus zurückgezogen hat. ahnt vielleicht, dass er so eine Kraft ist, die überall zu finden ist, also irgendwie auch was Esoteriker irgendwie oft irgendwie sagen, aber man kennt diesen Gott nicht. Also ein Schöpfergott zu haben ist schon ein bisschen mehr als kein Gott zu haben, aber es ist nicht besonders viel. Dann habe ich eine Zeit überschlagen, vielmehr, ich habe es nur ganz kurz erwähnt, dass dann ja irgendwie der Bericht vom Paradies ist, wo Gott dem Menschen begegnet ist und Intimität da war. Aber das hat nicht lange gedauert und dann war es mit dem Paradies vorbei oder vielleicht gab es das Paradies noch, aber es waren keine Menschen mehr da drin, keine Ahnung, wie das war. Auf jeden Fall gab es irgendwie so eine traumatische Zeit, in der Gott nicht angebetet wurde. Und dann irgendwie so einige Generationen später sagt die Bibel dann in einem Geschlechtsregister, in dieser Zeit fingen die Menschen an, den Herrn anzurufen, Alex? Okay. In dieser Zeit fingen die Menschen an, den Herrn anzurufen. Und das Bild, das sich ergibt, ist, dass sie wahrscheinlich auch irgendwie gar nicht so genau wussten, aber sie haben so ein Gespür dafür gehabt, irgendwie, dass da wo eine Macht ist und dass es gut ist, irgendwie der zu begegnen, dass es gut ist, irgendwie dazu zu beten oder vielleicht auch gut ist, dafür zu opfern. Aber sie kannten Gott immer noch nicht. Und dann kam Noah und Noah war so der Erste, mit dem Gott dann einen Bund eingegangen ist. Und es war eine total verrückte Sache. Noah hatte irgendwie bei der Feldarbeit so eine Art Eindruck irgendwie und wusste, dass viel Regen kommen wird und dass er eine Möglichkeit hat, ein Schiff zu bauen und wieder rauszukommen. Und er hat dem gehorcht, aber er kannte Gott eigentlich auch nicht. Also Gott hat sich nicht wirklich vorgestellt, hat ihm keinen Namen gesagt, sondern einfach bloß so ein paar Informationen. Und jetzt komme ich dann zum zweiten Buch Mose und dahin, dass Gott sich dem Mose offenbart hat, die ganz berühmte Geschichte, und da komme ich heute auch nicht weiter als das, denn da steckt so einiges drin. Jetzt habe ich natürlich irgendwie vergessen, euch zu fragen, was das ist, aber jetzt ist ja eigentlich auch klar, dass es der brennende Dornbusch ist. Hat irgendjemand nicht den brennenden Dornbusch erkannt? Ingo. Und die Geschichte ist ein bisschen länger, deswegen lese ich euch die tatsächlich mal irgendwie anhand einer Papierbibel vor, was lange nicht mehr vorgekommen ist. Da habe ich so ein paar Stellen da mal hier an die Wand geworfen, damit ihr die mitlesen könnt. Das sind so die wichtigsten. Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin. Da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Mose sagte, ich will dort hingehen und mir diese außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu. Mose, Mose! Er antwortete, hier bin ich. Der Herr sagte, komm nicht näher heran, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie aus der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinauszuführen, in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. In das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Das bitte auch mal auswendig lernen, das ist ein total wichtiger Vers in der Bibel. Nicht, dass ihr den mal irgendwie durcheinander bringt. Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. Und jetzt geh. Ich sende dich zum Pharao. Führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. Mose antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Gott aber sagte, ich bin mit dir. Ich habe dich gesandt und als Zeichen dafür soll dir dienen, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg verehren. Da sagte Mose zu Gott, gut. Deswegen benutze ich selten Papierbibeln. Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich darauf sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin der, ich bin da. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der ich bin da hat mich zu euch gesandt. Soweit. Also ich, als Kind habe ich die Stelle schon irgendwo mal gehört. Ich weiß gar nicht wo. Also ich komme jetzt nicht aus so einem Kirchgänger-Elternhaus. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich mit meinen Eltern in der Kirche war. Wahrscheinlich bloß irgendwie Weihnachten dann immer mal zu so einer Christmette. Aber irgendwann habe ich das mal irgendwie gehört, dass sie in das Land kommen sollen, wo Milch und Honig fließen. Und das hat mich irgendwie als Kind echt kolossal irritiert. Und ich habe also viele, viele Jahre gebraucht, bis ich dann verstanden habe, dass es jetzt nicht irgendwie ein Land ging, wo es Bäche gab irgendwie von Milch und andere Bäche von Honig und man da einfach mit den Honig rausschöpfen konnte, sondern dass es so viel Milch und Honig gibt in diesem Land, dass das Land von Milch und Honig überfließt. Weiß nicht genau, warum ich euch das jetzt erzähle, aber ich vermute mal fast, wenn es hier Leute gibt, die den brennenden Dornbusch nicht erkannt haben, dann wird es auch Leute geben, die das irgendwie auch missverstanden haben. Und dann bin ich froh, dieses Missverständnis beiseite geräumt zu haben. Also die Geschichte ist eigentlich wie total einfach. Mose ist in der Wüste, rechnet mit gar nichts und auf einmal ist da so ein brennender Dornbusch und Mose wird getrieben von wissenschaftlichem Interesse. Er denkt sich eigentlich gar nichts dabei, will bloß wissen, warum brennt denn dieser Dornbusch und verbrennt nicht und schleicht sich dann so langsam daran an und will irgendwie das rausfinden, diese seltsame Erscheinung, wie das funktionieren kann. Und dann redet Gott aus diesem brennenden Dornbusch und es entspannt sich dieser Dialog und Gott stellt sich Mose vor. Es ist also wirklich das erste Mal in der Bibel, dass Gott einen Namen gibt. Und dazu habe ich so ein paar Gedanken euch mal mitgebracht. Und der erste ist, dass Namen in Israel überhaupt nicht nur Schall und Rauch sind. Also bei uns ist es ja so, dass die Namen gar nicht mehr viel bedeuten. Ich habe mal versucht herauszufinden, was Carsten heißt. Das ist übrigens mein Vorname. Also also manchmal werde ich ja irgendwie auch mal irgendwie gefragt, ob ich wirklich Storch heiße oder wo irgendwie dieser Name herkommt. Ist das irgendwas Indonesisches oder so? Aber tatsächlich heiße ich Carsten und es gibt also verschiedene Ableitungen zu Carsten. Die einen sagen, es kommt irgendwie aus der frühen Christenheit und wahrscheinlich irgendwie aus dem Norden und ist eine Abkürzung von Christian und heißt also der Christ. Das finde ich ganz gut, da kann ich mit leben. Die anderen sagen, es ist tatsächlich irgendwie aus dem Norden, aber es wird abgeleitet von Thorsten und Thorsten heißt Thors Stein. Also irgendwie der Stein, mit dem Thor irgendwie damals irgendwie immer gespielt hat. Er hat auch irgendwie so einen Gott, der immer so einen Stein in der Tasche hat. Schon wenn er sich konzentrieren muss, hat er damit gespielt. Ich glaube, mit dem hat er irgendwas angerichtet, irgendwas Böses. Also von daher irgendwie unsere Namen bedeuten ja heute ziemlich wenig. Manche natürlich irgendwie mehr irgendwie als andere, aber manche lassen sich gar nicht mehr irgendwie zurückverfolgen, was das eigentlich heißt. Aber in Israel war das eine total wichtige Sache. Da galt noch so das Nomen est Omen, also man konnte vom Namen her ableiten, was für einen Charakter der Mensch hatte. Und es war unheimlich wichtig eigentlich Namen. Und deswegen kann ich verstehen, dass man am Anfang vielleicht so ein ganz kleines bisschen enttäuscht ist, als Gott sich vorstellt. Denn ich hätte irgendwas total Spektakuläres eigentlich erwartet, wenn ich Mose gewesen wäre. Und da steht so ein brennender Dornbusch und nicht nur das, sondern der spricht auch noch. Und dann sagt er, ja, ich gebe dir meinen Namen und pass auf, mein Name heißt, ich bin da. Ich weiß nicht irgendwie, ob ich damit so zufrieden gewesen wäre. Also wahrscheinlich hätte ich doch noch mal irgendwie nachgefragt, vielleicht noch so ein paar mehr Details. Also ist ja irgendwie ganz nett, aber ist ja nicht ausreichend. Zumal auf Hebräisch ist bloß so ein Vier-Buchstaben-Wort, J-H-W-H. Und man streitet sich bis heute irgendwie, wie es genau ausgesprochen wird. Bin ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich nicht Jehova heißt, wie die gleichnamigen Zeugen das immer irgendwie sagen, sondern dass es wahrscheinlich eher Jahwe war, die Aussprache. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie ein komischer Name. Und ich war so ein bisschen unzufrieden immer irgendwie damit, wenn ich da Bibel gelesen hatte und dachte, Gott hätte ein bisschen mehr machen sollen. Und dann habe ich nochmal irgendwie neu drüber nachgedacht und gebetet und habe mir mal überlegt, irgendwie, was das für die Leute bedeutet haben mag, denen sich Gott so vorgestellt hat. Und Mose hatte dann ja auf einmal einen richtig evangelistischen Auftrag. Er musste dann irgendwie zurück irgendwie nach Ägypten gehen und war in Ägypten gerade rausgeflogen vor 40 Jahren, hat schon 40 Jahre in der Wüste gelebt, war total persona non grata in Ägypten. Also die wollten ihn garantiert nicht haben. Und wenn er da wäre, war er wahrscheinlich sogar vom Tod bedroht, also auch nicht so einfach, um wieder dahin zurückzugehen. Und so habe ich mir einfach mal gedacht, was wird das bedeutet haben für Leute, die das damals gehört haben. Und dieses Volk, zu dem Mose dann zurückgeht, die waren schon seit Generationen Sklaven. Also die hatten kein eigenes Vermögen, die hatten keine Möglichkeit, sich hochzuarbeiten, die hatten keine Perspektive im Leben, sondern es war irgendwie, dass die eigentlich immer sagen mussten, ich bin Sklave, mein Vater war schon Sklave, mein Großvater davor war Sklave, wir kommen aus einem Sklavenhaus, wir sind einfach nur dazu da, irgendwo zu dienen, Leuten, die uns auch nicht mal irgendwie Geld dafür bezahlen. Das waren Menschen, die haben in totaler Armut gelebt und die waren ganz bestimmt verzweifelt. Und wie das so ist, wenn Menschen verzweifelt sind, dann werden sie normalerweise anfangen, an Gott zu zweifeln und stellen sich diese Frage, ja, wo ist Gott denn jetzt eigentlich? Und später im Richterbuch wird das dann auch mal richtig aufgeworfen, diese Frage, da redet Gideon mit dem Engel und er stellt Gott genau die gleiche Frage oder diesem Engel genau die gleiche Frage und sagt, ja, wir haben das gelesen irgendwie, dass Gott irgendwie da früher Wunder gemacht hat, aber jetzt sieht man gar nichts mehr davon. Und ich vermute mal, dass die Israeliten genauso gelebt haben, dass sie auch, zumindest wenn sie ehrlich waren, sagen mussten, ja, wir haben das gehört, dass Gott die Welt geschaffen hat. Wir haben das gehört, dass Gott Abraham berufen hat, aber wir sehen gar nichts von diesem Gott. Und in so einer Situation ist das natürlich eine unheimlich tiefgehende Angelegenheit, wenn dann jemand kommt und sagt, doch, es gibt einen Gott, den habe ich gerade getroffen. Und nicht nur das, er hat mir gesagt, ich bin da. Oder man kann es auch so verstehen wie, ich bin da für euch. Und das hat eine unheimlich tröstende Qualität natürlich, wenn es einem gerade so richtig dreckig geht. Und man merkt irgendwo, dass Gott jetzt gerade redet. Und das ist eine tröstliche Angelegenheit, wenn der Herr dann einfach nur sagt, ich bin bei dir. In all deinem Leid, in all deinem Schmerz, in all dem blöden Kram, der gerade passiert, irgendwie in all dem Trauern um die Verheißungen, bin ich trotzdem immer noch da. Und ich habe dich nicht verlassen. Und ich komme gerade irgendwie wieder und ich bin auf deiner Seite. Also es war gar nicht mehr so oberflächlich, wie man sich das dann vielleicht wie manchmal vorstellt, sondern es war tatsächlich eine ganz schön tiefgehende Angelegenheit. Das Zweite ist, Gott gibt noch mal eine weitere Information dazu. Und er sagt, hey Mose, ich bin nicht einfach nur da, sondern ich bin der Gott deiner Väter und Vorväter. Und dann füllt er ein paar Leute auf und das sind alles Menschen, die vor Mose gelebt haben, die im ersten Buch Mose erwähnt sind. Und Gott sagt, hey, ich bin der Gott, den die auch schon angebetet haben. Die haben schon an mich geglaubt und in deren Leben war ich schon und ich bin genau der Gleiche. Und es bedeutet mir irgendwie einiges, denn ich komme immer wieder in so Situationen und ihr vermutlich auch, wo man mit jemandem über religiöse Themen redet und irgendwann fährt man sich so ein bisschen fest. Und es steht dann irgendwie ganz leicht wie Meinung gegen Meinung und dann kommt natürlich auch die Frage auf, warum soll denn der Gott, an den du glaubst, besser sein als der, an den ich glaube? Wie willst du denn irgendwie beweisen eigentlich, dass dein Gott stimmt und dass nicht meine Ansicht wie von Gott stimmt? Und ich hatte neulich irgendwie so eine Diskussion irgendwie noch, ist noch gar nicht lange her, 2-3 Wochen vielleicht, da war das auch, mir es ging um das Leben nach dem Tod und ich habe so gesagt, wie ich mir das vorstelle und wie mir die Bibel das zeigt. Und die andere Person hat gesagt, ach, ich kann das eigentlich irgendwie alles gar nicht glauben. Und ich würde irgendwie am liebsten als Vogel wiedergeboren werden. Und das hat meine Großmutter irgendwie auch schon so gedacht. Und ich finde das so eine schöne Vorstellung, dass wenn ich einmal tot bin, dann werde ich irgendwie als Sperling wiedergeboren. Und dann sitze ich in meinem Vogelhäuschen und singe schöne Lieder. Und ich habe nicht weiter gefragt, was dann passiert, wenn der Sperling dann irgendwann mal tot vom Ast fällt. Irgendwie, ob der dann auch wiedergeboren wird oder ob da der Zyklus auch irgendwann vorbei war. Aber da stellt sich natürlich mir die Frage, warum denke ich denn irgendwie, dass ich recht habe, aber dass mein Gesprächspartner irgendwie nicht recht hat. Und so ein Grund, den ich dafür anführen würde, wäre, dass ich auf eine ganz schön lange Tradition zurückgreife von Menschen, die vor mir mit Gott gelebt haben, Menschen, die vor denen mit Gott gelebt haben. Und es ist nicht irgendetwas, was mir jetzt gerade irgendwie beim Kacken eingefallen ist, irgendwie, dass ich irgendwie an Jesus Christus glauben könnte, sondern sondern es ist echt, da steckt was hinter. Und ich kann das irgendwie zurückverfolgen, wie bis ans Ende, bis an den Anfang der Geschichtsschreibung. Also man weiß nicht, wann so Methusalem gelebt hat, aber man weiß, dass er mit diesem Gott gelebt hat. Kein Mensch kann sagen, wie was mit Adam und Eva ist irgendwie, oder ob das irgendwie auch vielleicht ein bisschen Symbolik da drin ist. Aber selbst die haben schon mit diesem Gott gelebt. Also es ist nichts irgendwie, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Es ist nicht irgendwie was für, von, wie Scientology irgendwie, dass L. Ron Hubbard irgendwie an eingefallen ist, sondern es ist irgendwie ein totales Traditionsunternehmen und ich stehe auf den Schultern von Riesen und ich kann sagen, dieser Glaube, den ich habe und dieser Gott, den ich habe, hat sich irgendwie seit Jahrzehntausenden wahrscheinlich irgendwie bewährt. Und wahrscheinlich wäre es, wenn Gott sich mir vorstellen würde, auf diese Weise wäre es vermutlich so ein bisschen anders. Und er würde dann vielleicht sagen, hallo Storch, ich bin der Gott von Smith Wigglesworth. Ich bin der Gott von Martin Luther. Ich bin der Gott, der Augustinus inspiriert hat. Ich bin der Gott des Paulus. Und ich bin, irgendwie, dann geht das immer weiter irgendwie zurück in der Geschichte. Und ich merke mir, dass ich am Ende irgendwie einer Kette irgendwie von Menschen stehe, irgendwie die diesen Gott gekannt haben, die, die mit diesem Gott gelebt haben, die im Vertrauen auf diesen Gott gestorben sind. Und ich weiß mir, dass es nicht irgendwie etwas, was auf meinem Mist gewachsen ist. Das kommt nicht aus meinem Erbsenhirn, sondern da steckt unheimlich viel hinter. Und das gibt mir eine ganze Menge Zuversicht. Klar kann man sich da immer noch mit so ein paar Fragen stellen und kann man auch irgendwie viele von diesen Fragen beantworten. Aber es ist schon mal irgendwie eine ganz gute Sache, wie wenn man sagen kann, dass man eine Tradition hinter sich hat und dass dieser Glaube sich bewährt hat. Und dann ist dieses JHWH, dass man irgendwie auch schlau als Tetragramm bezeichnet oder manche irgendwie dann etwas unschlauer, aber klangvoller als Tetragrammaton, also ein Vier-Buchstaben-Wort, dass dieses Vier-Buchstaben-Wort auch bloß so ein Anfang ist irgendwie der Offenbarung. Und gerade wenn man es jetzt einfach versteht, irgendwie als ich bin und das Hebräische gibt auch diese Möglichkeit immer noch, dann ist es nicht irgendwie ein Ich bin Punkt, sondern eher so ein Ich bin Punkt, Punkt, Punkt. Und die ganzen nächsten Jahrhunderte und das ganze Alte Testament hindurch hat Gott immer wieder Offenbarungen hinzugefügt. Er hat nicht sein Volk stehen lassen irgendwie mit diesem, mit der Information, ich bin, sondern er erklärt immer weiter, irgendwie, wer er eigentlich ist. Und dann kommt so in der nächsten Zeit dazu, ich bin der Herr, der dich heilt. Und ich bin das Banner oder ich bin dein Banner. Ich bin der Herr, dein Friede. Ich bin der Herr der Herrscharen und so weiter. Da werde ich jetzt nächstes Mal dann ein bisschen weiter drauf eingehen. Aber es war eben nicht irgendwie der Anfang, das Ende einer Gottesoffenbarung, sondern es war der Anfang. Und genauso ist es ja irgendwie im frommen Leben, im christlichen Leben auch, wenn man mit Gott anfängt zu leben, hat man vielleicht am Anfang auch wirklich nur eine ganz, ganz kleine Information darüber. Vielleicht hat man am Anfang nur so dieses, ich weiß, dass es einen Gott gibt und klammert sich dann irgendwie daran. Aber so im Laufe der Zeit, wenn man irgendwie mal 5, 6, 7, 10, 20, 30 Jahre wieder dabei ist, dann wird man diesen Gott ja immer näher kennenlernen und dann weiß man immer mehr und hat immer mehr ergriffen, vielleicht besser als begriffen. Und diese Offenbarung Gottes vertieft sich immer weiter, Stück für Stück, und es hört nicht auf. Und es hört auch mit Sicherheit irgendwie nicht in diesem Leben auf, sondern erst, wie wenn wir dann mal tot sind, diesen glücklichen Zustand erreicht haben, in dem wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Also dann werden wir es vielleicht dann mal ganz begriffen haben. Aber vielleicht dauert es selbst in der Ewigkeit noch mal so ein bisschen, wo man Gott kennenlernt. Und es hört einfach nicht auf, weil Gott ein unheimlich komplexes und völlig geniales Wesen ist. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich mit der, die meisten von euch werden es irgendwie auch sagen können oder werden in ihrem Leben Stationen wie feststellen können, wo sie Gott immer mehr kennengelernt haben. Und am Anfang hat man vielleicht irgendwie viele Gerüchte, die man mal gehört hat in Gottesdiensten und von Predigern. Und so mit dem Laufe der Zeit, wie man die alle mal auf den Prüfstein gestellt hat und darüber nachgedacht hat und Offenbarung reingekommen ist, wird diese Offenbarung unser Leben verändern und wird die Art, wie wir glauben und wie wir Gott kennen, verändern. Aber das ist gar nicht anders, als es da bei Israel gewesen ist. In der persönlichen Ebene ist es genau das Gleiche. Gott offenbart sich immer ein bisschen weiter. Aber ein bisschen ärgerlich, aber will ich trotzdem auch nicht unterschlagen, ist, dass diese Gottesoffenbarung in der Regel nicht in den leichten Zeiten kommt, sondern normalerweise kommt sie in den Krisenzeiten. Und das heißt, dass wir unsere Krisenzeiten auf keinen Fall irgendwie verschwenden sollten, indem wir uns einfach nur ärgern, sondern dass Krisenzeiten echt eine Möglichkeit sind, wirklich im Glauben weiterzukommen. Und das wird nachher irgendwie noch sehr deutlich werden, wenn ich dann über die verschiedenen Gottesoffenbarungen und Namen rede. Aber das ist hier eigentlich auch schon. So eine Offenbarung von ich bin da ist mir total egal, wie wenn es mir gerade gut geht. Also ich brauche keinen Gott, der da ist, wenn mir sowieso irgendwie, wie George Clooney so gerne sagte, die Sonne aus dem Arsch scheint, dann brauche ich irgendwie was anderes vielleicht. Aber ich brauche keine Offenbarung des Trostes, wie dass der Herr bei mir ist. Und die Offenbarung hat eigentlich bloß Sinn ergeben in dieser historischen Situation, wie wo es da Leuten wirklich schlecht ging und sie davon gelebt haben, wie dass Gott sich ihnen mal wieder offenbart. Da hat es mir etwas Tröstliches, aber in den normalen guten Phasen hat es das nicht unbedingt. Und so geht's dann halt auch weiter. Den Herrn als Arzt erleben können eigentlich nur Kranke. Und da muss es nicht sein, dass man äußerlich krank ist, reicht auch so dieses innerliche Kranksein, woran wir sicherlich alle irgendwie so ein gutes Stück leiden. Und es ist so genial, irgendwie dann den Herrn zu haben, der mein Arzt ist und der meiner Seele gut tut, der mich wieder aufbaut, der mich aus dem Loch rausholt, ist total super. Der Herr, mein Friede, ist unheimlich wichtig, wenn ich innerlich am Rad drehe oder wenn ich irgendwie äußerliche Feinde habe. Aber in Zeiten des Friedens ist es total überflüssig, diese Offenbarung zu haben und man kriegt sie auch nicht. Also wenn ihr das nächste Mal irgendwo innerlich total nervös seid und nicht mehr schlafen könnt oder irgendwie andere Leute euch bedrängen und fertig machen wollen, dann seid nicht einfach bloß irgendwie ärgerlich darüber, sondern nehmt das vielleicht als Gelegenheit, mal für den Herrn euren Frieden kennenzulernen. Denn es ist immer so, dass die Krise eine Möglichkeit offenbart, auch weiterzukommen im Leben und in der Gotteserkenntnis. Und deswegen hat es war irgendwie jemand anders. Wie heißt nochmal dieser Prophetenvogel? Nein, der andere. Na egal, auf jeden Fall, sein Name ist auch egal. Auf jeden Fall hat er mal gesagt, don't waste your trials. Also verschwendet eure Krisen nicht, verschwendet eure Herausforderungen nicht. Und man kann die verschwenden, man kann einfach nur nörgeln. Und ich meine, das ist ja irgendwie auch so eine typisch deutsche Sache. Wir brauchen ja noch nicht mal einen Grund zum Nörgeln normalerweise. Aber nörgeln macht dich irgendwie eher nur noch mal fertig und es verschwendet irgendwie diese kostbare Zeit der Krise. Also es ist wesentlich besser, irgendwie in Krisenzeiten den Herrn zu suchen und dann stehst du nachher wirklich besser da, denn er wird sich ja finden lassen und am Ende hast du mehr als vorher. Also Krisen sind eine gute Sache. Und das Letzte, was ich mal mitgebracht habe, ist, dass Gott kennen, also einen persönlichen Gott zu haben, immer Zuspruch und Anspruch zugleich ist. Und ich glaube, dass es auch so ein Grund ist, warum viele Menschen auch irgendwie lieber keinen persönlichen Gott kennen. Denn so ein Gott, der einfach nur irgendwie in der Schöpfung sich gezeigt hat und sich dann zurückgezogen hat von allem, der tritt dir wenigstens nicht auf die Füße, der stellt keine Ansprüche an dein Leben, der macht dir keine Versprechungen, auf die du eingehen musst. Aber je näher Gott kommt, umso schwieriger wird es, und das meine ich wirklich irgendwie auch positiv, umso schwieriger wird manchmal irgendwie Nachfolge und umso herausfordernder ist es auch. Also wir kennen keinen Gott, der nicht herausfordernd ist, sondern der mit Ansprüchen kommt, wie liebe deine Feinde und meine Güte, also lieb mal deine Feinde. Es geht sicherlich, aber es ist auch irgendwie überhaupt nicht einfach. Und so ist einfach immer beides und das zeigt sich auch in dieser Stelle. Gott verheißt etwas, nämlich er verheißt Freiheit und sagt, Herr Mose, wenn du jetzt losgehst und das machst und wie irgendwann werdet ihr mich hier an diesem Punkt anbeten. Aber es ist auch eine sehr anspruchsvolle Sache und das weiß Mose. Und deswegen fängt Mose auch an zu schachern. Und das kommt nachher irgendwie noch irgendwie deutlicher raus. Und hier ist ja einfach nur, ach Gott, irgendwie was, ich kleiner Mose, irgendwie ich soll zum Pharao gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Termin kriege bei dem überhaupt. Und vielleicht komme ich nur bis zu seiner Sekretärin. Und er stellt sich das unheimlich schwierig vor. Und er hat recht, es ist unheimlich schwierig. In Freiheit zu kommen, ist eine wahnsinnige Verheißung. Und jeder, der die Freiheit liebt, weiß das auch. Irgendwie Freiheit ist total genial. Aber Freiheit muss erkämpft werden. Und Freiheit ist irgendwie immer auch etwas, was unheimlich hart ist. Es ist nicht leicht, in Freiheit zu kommen und es ist auch nicht leicht, in Freiheit zu leben. Der Mensch ist irgendwie so gepolt, dass er immer gerne unter Knechtschaft gerät. Er lässt immer irgendwie gerne andere Leute für sich entscheiden, hat immer irgendwie gerne Leute, auf die er alles abschieben kann und versteckt sich irgendwie auch immer irgendwie gerne hinter sowas wie Gehorsam und kann nicht wirklich mit Freiheit leben. Und so ist das, was jetzt vor Mose steht, eine unheimlich anstrengende Aufgabe. Er muss erstmal seine eigenen Leute überzeugen und dann wird irgendwie auch noch alles irgendwie immer schlechter. Dann wird ihnen mehr Arbeit aufgehalst und das Stroh wird nicht gegeben, was sie zum Ziegel machen brauchen. Also es wird erstmal irgendwie alles schlimmer. Dann lehnt der Pharao ab, sie laufen zu lassen, was ja auch ganz klar ist. Wer will schon billige Arbeitskräfte loswerden? Dann wird irgendwie halb Ägypten irgendwie zerstört in diesem Prozess, wie aus dem Land rauszukommen. Und es ist also echt eine harte Sache, irgendwie in diese Freiheit reinzukommen. Und wer das nicht glaubt, irgendwie müsst ihr einfach nur mal vielleicht mit einem ehemaligen Alkoholiker reden, der trocken geworden ist. Und dann weiß man irgendwie, es ist, die Verheißung ist nur der Anfang irgendwie der Sachen. Dass Gott irgendwie kommt und sagt, ich will dich befreien, irgendwie von was auch immer irgendwie das gerade ist, irgendwie von deinem fiesen Arbeitgeber, von deiner Pornografiesucht oder was auch immer irgendwie das sein mag. Das ist nur der Anfang irgendwie. Danach irgendwie wird es dann auch nochmal irgendwie richtig hart, irgendwie auf diese Verheißung einzugehen, sich daran festzuhalten. Denn es hätte für Israel auch nicht gereicht, jetzt einfach irgendwie zu sagen, ja, Gott wird das schon machen, super. Dann lehnen wir uns einfach mal zurück und warten darauf, dass es passiert. Sondern die müssen natürlich auch ihre Schritte gehen. Und so ist das christliche Leben, zumindest meiner Erkenntnis nach, tatsächlich immer. Also wenn man sich gerade irgendwie im Leben eingerichtet hat, dann kommt irgendwas, dass Gott sagt, nee, mach doch mal was anderes. Und Wolfgang hat es ja gerade ja erzählt, irgendwie für uns war das so ein riesiges Ding, nach Remscheid zu ziehen. Und das ist auch noch nicht mal irgendwie humoristisch. Also wir haben echt lange gebraucht, irgendwie um darauf zu reagieren, dass wir das Gefühl hatten, Gott sagt uns das. Als wir hier angekommen sind, wir waren die ersten 2 Jahre oder wie viel auch immer, irgendwie total schrecklich und war unheimlich schwer irgendwie für uns auch hier Fuß zu fassen in dieser Stadt. Aber es war halt einfach irgendwie genau das gleiche Prinzip. Gott sagt, wir machen das und es wird auch bestimmt gut werden. Aber danach kam irgendwie so eine Phase des Kampfes. Und ich gehe davon aus, dass Gott sich auf diese Weise bei allen Menschen offenbaren wird und dass also wir da irgendwie keine Ausnahme sind und es bei uns nicht anders laufen wird als in biblischen Zeiten irgendwie zur der unter Mose, sondern dass das irgendwie, was Mose erlebt hat und was Mose weitergegeben hat von Gott, auch irgendwie eine Ansage an uns ist. Und daraus sehe ich aber auch irgendwie eine Verheißung, denn ich habe das Gefühl, dass Mose Gott sehr gut kennengelernt hat und wir auch noch ein sehr glückliches Leben irgendwie am Ende geführt hat. Und so weiß ich natürlich auch, dass es sich immer lohnt, sich darauf einzulassen und dass irgendwie Gott eine super gute Sache ist. Ich weiß nicht, ob er eine Sache ist, aber in unserer Sprache ist er eine Sache, dass Gott auf jeden Fall etwas super Gutes ist und dass es sich lohnt, mit ihm zu leben und dass es sich auch lohnt, dieses Leben weiter irgendwie mit ihm zu führen, sich nicht irgendwie durch Krisen abhalten zu lassen und dass es super ist, dass wir die Möglichkeit haben, in seiner Erkenntnis zu wachsen. Amen. Ja, jetzt habe ich 8 Minuten noch. Nein, das Tanzen wird nicht nochmal passieren. Von daher sage ich jetzt einfach nur irgendwie, schönen Tag.